Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Der Tag des Wassers zieht sich heute wie ein roter Faden durchs Programm bis hin zum UN-Gipfel zum Wasser in New York. Es geht um Trinkwasserqualität und den auch hier in Europa längst sichtbaren Wassermangel. Das Leopold-Museum in Wien assistiert. Weil die Wassertemperatur im Attersee kontinuierlich steigt, hängt das gleichnamige Gemälde von Gustav Klimt jetzt schräg an der Wand. Dazu gleich mehr. Fotografien des Becherschülers Laurenz Berges sind in Siegen zu sehen unter dem poetischen Titel Halten und Schwinden. Und wir berichten über eine Tagung im NS-Dokumentationszentrum München zu fragilen Demokratien. Was lernen wir aus 1923 und 1933 für heute, lautet kurz gefasst die Frage dort. Das Museum Leopold in Wien will auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen und hängt deshalb weltberühmte Bilder schief an die Wand, mit Neigungswinkeln von 1,5 bis 8 Grad. A few degrees more heißt die Aktion, die zusammen mit dem Klimaforschungsnetzwerk Climate Change Center Austria erdacht wurde. Und der Satz geht auch weiter, nämlich will turn the world into an uncomfortable place. Also ein paar Grad mehr werden die Welt zu einem ungemütlichen Ort machen. Das ergibt ein, irritierendes Moment in einer Kunstausstellung sicher, aber ist es auch mehr als Symbolpolitik? Dazu habe ich gesprochen mit Hans-Peter Wipplinger, dem Direktor des Museums, und ihn zuerst nach der Entstehung dieser Idee gefragt.
Also wir hatten ja im November letzten Jahres selbst eine Attacke auf eines unserer Meisterwerke, und zwar auf Gustav Klimts Tod und Leben und von der letzten Generation. Und wir fanden das, wir waren sozusagen nicht amused und fanden das einfach eine ziemlich radikale Art und Weise, Kunstwerke zu attackieren, anzugreifen und auch die Gefahr in Kauf zu nehmen, dass Werke, wie auch an verschiedenen Orten passiert, beschädigt werden. Wir haben viel darüber nachgedacht, welchen Weg es geben könnte, das Problem, die Herausforderung mit der Klimakatastrophe, Krise der Erderhitzung, sagen wir mal, intelligenter anzugehen, und haben dann eben diese Idee geboren mit dem Climate Change Center Austria und mit unserer Werbeagentur Few Degrees More, haben 15 Werke in der Dauerpräsentation also in Schieflage gebracht, und diese Schieflage ist ja auch die Situation, die unseren Planeten betrifft. Es ist alles aus den Fugen, wenn man die Medienberichte nicht nur der letzten Zeit, sondern der letzten Jahre betrachtet.
Wenn ich das richtig sehe, Herr Wipplinger, dann ist das auch eine Solidaritätserklärung mit den Klimaprotesten der letzten Generation, die ja aber, das haben Sie durchblicken lassen, durchaus nicht unumstritten ist. Dürfen sich diese Aktivisten jetzt bestätigt fühlen?
Wir verstehen diese Aktion oder diese Intervention vielmehr absolut als Solidarisierung mit den Herausforderungen und Problemen, die die Forscher uns aufzeigen. Das schon, aber wir solidarisieren uns damit nicht mit den, sagen wir mal, destruktiven Maßnahmen der letzten Generation. Da wollen wir einen klaren Trennstrich machen. Also wir sehen das auch als Bildungs- und Vermittlungsinstitution, sehen wir es sinnvoller und zielführender und eben konstruktiver, nicht destruktiver, wenn wir Botschaften vermitteln. Wir haben die ikonografischen Erklärungen zu den Werken, die kunsthistorischen Betrachtungen abgehängt, und da stehen jetzt Texte der Klimaforscher. Das heißt, ich glaube schon, dass diese, sagen wir mal, 15 Werke in der Dauerpräsentation besonders herausstechen, weil es unser ästhetisches Empfinden, Bilder eben nicht in der Horizontale zu betrachten, empfindlich stört, und deswegen highlighten wir diese Werke an der Wand. Und es sind immer wieder auch Instruktionen sozusagen bei diesen Bildern, was kann jedes einzelne Individuum, jeder einzelne Bürger auch dagegen machen, um die Situation zu verbessern.
Dann lassen Sie uns kurz inhaltlich sprechen. Die 15 Gemälde, die Sie schon erwähnt haben, sind Landschaftsbilder, Naturgemälde. Sehr passend das Motiv Häuser am Meer von 1914 von Egon Schiele, die diese Häuser tatsächlich auf dem Bild ja schon fast im Wasser stehen.
Ja, also das ist ein Beispiel, das, glaube ich, auch ganz gut in diese kuratierte Ausstellung, in der Ausstellung passt. Also wenn man bedenkt, also die Forscher sagen, wenn im Jahre 2100 die Grade bis zu 3-4% weiter steigen, der Erderwärmung, dann werden 70 Zentimeter höhere Meeresspiegel existieren. Jetzt schon werden in Indonesien ganze Städte abgetragen und verlagert. Denken Sie an Hamburg, denken Sie an Rotterdam. Es gibt so viele Beispiele, wo jetzt diverse Schutzmauern gebaut werden müssen, damit die Bevölkerung dort noch ihre Lebensgrundlage, ihren Lebensort hat, ihre Heimat nicht verliert. Und wenn man sich das Bild Häuser am Meer anschaut, dann besteht das aus 7 verschiedenen Häusern. Und deren Fassaden kann man auch lesen als bleiche Gesichter. Die Fenster sind wie Augen und die Fenster können auch zugleich Münder darstellen. Also es ist ein sehr apokalyptischer Blick dieser Häuser auf die Klimasituation. Ich glaube, das Spannende, wir als Kunsthistoriker oder die Liebhaber dieser Werke kennen diese Werke, aber die werden jetzt ganz anders eine Konnotation erfahren, als man vielleicht vorher versucht war, diese Bilder zu lesen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Nebeneffekt und es sind nicht ohne Grund eben großteils Landschaften.
Sie rechnen mit 120.000, 140.000 Besucherinnen und Besuchern, haben Sie gesagt, in der Ausstellung wie 1900 und auf so eine Art medialen Schneeballeffekt. Also doch Marketing, das auf Schauwerte setzt und auf ein bisschen Bewusstseinserweiterung?
Also ich glaube, heutzutage kann man ohne Marketing, ohne Öffentlichkeitsarbeit keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Egal, ob es jetzt eine Ausstellung ist oder ein humanistisches Projekt, ein Sozialprojekt, ein karikatives Projekt, das gehört einfach dazu. Das muss meines Erachtens per se nichts Schlechtes sein. Weil ich glaube, dass ein Museum doch auszeichnet eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Unsere Arbeit ist eine, die, sagen wir mal, sich sehr stark mit Werteproduktion auseinandersetzt, mit sozialer Gerechtigkeit, mit ethischen Grundprinzipien, mit Menschenrechten und natürlich auch mit einer Schaffung eines ökologischen Bewusstseins. Und deswegen machen wir das auch in unserer Rolle, sozusagen öffentliche Institution zu sein, viele Schulklassen hier im Haus zu haben. Es gibt ja auch spezielle Führungen dann für Schulklassen, es gibt Sonderführungen an den Sonntag nur zu diesen Bildern, um einfach die Menschen zu sensibilisieren und etwas zu bewegen.
Die Klimaaktivisten, die Sie schon erwähnt hatten, vom letzten November haben ein wertvolles Gemälde, das ja glücklicherweise hinter Glas geschützt war, mit Öl beschmiert. Das bringt uns zu dem pikanten Detail, dass der Mineralölkonzern OMV ihr Museum sponsert. Und genau diese Tatsache war der Auslöser dieser Klimaproteste in Ihrem Haus. Ist das jetzt Greenwashing durch Kunst, was das Museum betreibt?
Ganz und gar nicht. Also zum einen haben wir unseren Sponsor, den angesprochenen, nicht davon in Kenntnis gesetzt, was wir machen. Das ist auch sekundär. Ich glaube, wenn man jemanden wie dieses Unternehmen, die österreichische Mineralölverwaltungsgesellschaft, an den Pranger stellt, sollte man sich vorher mal die Nachhaltigkeitsberichte dieses Unternehmens anschauen und man wird sehr schnell merken, dass hier ein unglaublicher Transformationsprozess im Unternehmen seit ungefähr 3 Jahren stattfindet. Das heißt, Stichwort Re-Oil. Hier werden Öle gerade in speziellen neuen Erfindungen in Industrien zur Wiederverwertung gebracht. Das heißt, jedes Plastik wird wiederverwertet und da passiert so unglaublich viel. Das ist gerade der Ausstieg von einem Gas- und Ölkonzern und eine Transformation in nachhaltige biochemische Produkte im Gange. Also ich glaube, es ist zu billig, wenn wir alle im Winter in unseren warmen Stuben sitzen und von Gas- oder Ölheizungen uns sozusagen erwärmen lassen oder mit dem Auto von A nach B fahren, dann sich hinzustellen und sehr schnell und vielleicht meines Erachtens so oberflächlich hier Urteile zu sprechen. Ich empfehle nur, schaut man einmal auf die Homepage dieses Unternehmens, dann wird man sehr schnell bemerken, da ist seit 3 Jahren ein großer Change-Prozess im Mindset dieses Unternehmens im Gange. Uns geht es auch darum, im Mindset des einzelnen Besuchers, der Besucherin einen Change-Prozess einzuleiten und deswegen machen wir das auch. Also ich wäre da wirklich sehr, sehr vorsichtig, da schnelle Verurteilungen zu machen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Museum. Wir haben uns damit sehr intensiv auseinandergesetzt und wir können mit diesem Unternehmen sehr gut leben, wissend, was da für Prozesse jetzt gerade der Veränderung ablaufen.
Kunst, Klima und die Wirklichkeit. Hans-Peter Wipplinger war das, Direktor des Museum Leopold in Wien. Er hat 15 berühmte Werke schräg gehängt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Fotografie ist Kulturgeschichte, klar, Industriegeschichte auch. Dafür stehen die Namen Bernd und Hilla Becher. Einer der Meisterschüler von Bernd Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie war der 1966 geborene Laurenz Berges. Sein Markenzeichen ist das Finden sehr poetischer Bilder, wie jetzt im Siegener Museum für Gegenwartskunst zu sehen ist. Unter dem Titel Halten und Schwinden sind dort Innenaufnahmen aus dem Becherhaus in Mudersbach versammelt. Ein leeres, unbelebtes Fachwerkhaus, in dem nichts verändert wurde, in Fotografien gebannt als Ort von Geschichte und Geschichten. Nicht von ungefähr wird Laurenz Berges auch ein Chronist der Abwesenheit genannt. Michael Köhler hat die Ausstellung in Siegen für uns gesehen und geht zur Einordnung nochmal auf die Ursprünge dieser fotografischen Ortsbesichtigung auf die Bechers zurück.
Mit der schwarz-weißen Fotografie von Industrielandschaften im Sieger- und Sauerland fingen Bernd und Hilla Becher in den frühen 60er Jahren an. Daraus entwickelten sie ihre fotografischen Serien und Typologien von Fachwerkhäusern, Wassertürmen, Gasbehältern und Fördertürmen. Objektiv, menschenleer, wolkenlos, sachlich. Das war eine neue Bild- und Fotosprache. Der Fotokünstler Laurenz Berges ist quasi an den Ursprungsort gefahren und hat das Becherhaus in Mudersbach bei Siegen besucht. Das typische Fachwerkhaus vom Ende des 19. Jahrhunderts aus Familienbesitz wurde von zwei unverheirateten Tanten bewohnt. Oft und gern war Bernd Becher hier zu Besuch. Von 2018 bis 2022 hat Laurenz Berges bei allen Tages- und Jahreszeiten Aufnahmen gemacht – von Treppenaufgängen, Fenstern mit Gardinen, Raumecken, altmodischen Wandleuchten oder Keramikschalen in Schränken. Das Interieur ist unverändert vorhanden. Das Haus schon lange unbewohnt. Laurenz Berges.
Das sind Versuche, über Bilder und über Gegenstände Geschichten zu erzählen. Aber die sind natürlich nicht in dem Sinne auserzählt. Also die benötigen vielleicht auch ein Stück weit die Imagination des Betrachters. Persönliche Lebensgeschichte bildet sich da ab, Zeitgeschichte.
Unweigerlich wird der Betrachter zum Besucher der Räume. Und er oder sie fragt sich, wer hat hier wie gelebt? Wer saß auf dem Stuhl am Fenster und hat das Puzzle gespielt, dessen Teile noch auf dem Tisch liegen? Fotomotive wiederholen sich. Kahle Wände, eine Kommode, eine Holztür, eine Wandlampe, ein Lichtschalter, ein Fenster. Welt von gestern. Spuren eines unspektakulären Lebens.
In der Lehre, wenn man sich darauf einlässt, kann man viel entdecken. Ne? Und das ist eigentlich etwas, was mir Spaß macht. Das ist doch okay so.
Die Bildformate von Laurenz Berges sind vergleichsweise klein. Circa 45 x 75 cm im Hochformat, im Breitformat etwas größer. Die Fotos von geöffneten Holzschubladen, die mit Blumendekorpapier ausgelegt sind und in denen ein altmodischer Schlüssel mit Bart und ein Knopf einer Kittelschürze liegen, sind so plastisch wie die Malerei des Trompe l'œil. Der Betrachter hört die Schubladen und Holztüren geradezu knarzen und meint, die Motive sogar riechen zu können.
Das ist eigentlich die Welt der Häuser meiner Großeltern, so ein bisschen. Also in den früheren Serien bin ich eigentlich ein bisschen näher an der Gegenwart, vor allen Dingen bei Eitzweiler und bei den Kasernen und Duisburg sowieso. Und hier bin ich einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen. Ich habe mir auch nochmal bewusst gemacht, wie gerne ich durch diese Häuser da meiner Großeltern gezogen bin und mir alles genau angeguckt habe.
Laurenz Berges hat Fotos ohne Menschen, aber voller Geschichten gemacht. Mit seiner Großbildplattenkamera hat er buchstäblich Zeit und Licht eingefangen, denn er benötigt lange Belichtungszeiten. Der Lichtverlauf auf den alten Blumentapeten oder den grauen Gardinen ist derart plastisch, dass darin Jahrzehnte gefangen sind. Das reicht vom gleißenden Licht, das durch Fenster hereinströmt, bis zu den spärlichen Lichtresten auf alten Teppichböden, über die keiner mehr geht.
Also Halten und Schwinden trifft die Sache ganz inhaltlich, ganz gut, die ich zeigen will in meinen Bildern, womit ich mich beschäftige.
Zusätzlich befinden sich in den Ausstellungsräumen des Siegener Museums für Gegenwartskunst noch Sammelobjekte aus dem Haus. Ansichtskarten, Kreuzworträtsel, Bücher, Anstecknadeln, Rosenkränze und anderes. Aber auch einige Fotoserien der Bechers von Fachwerkhäusern. Die Fotos von Laurenz Berges zeigen ausschnitthaft und atmosphärisch dicht persönliche Gegenstände, Wohnräume. Es sind kontemplative Stillleben, sowie eine Hommage an seinen Lehrer und dessen Herkunft.
Nostalgisch ist, glaube ich, wenn man etwas verklärt oder idealisiert. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe mit meinen Aufnahmen. Ich glaube nicht. Ich habe versucht, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, wie ich sie aufgefunden habe.
Michael Köhler berichtete über eine Ausstellung von Laurenz Berges Fotografien in Siegen. Rassismus in der Literatur ist ein viel diskutiertes Thema. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, Bestsellerautor John Grisham erklärt ja heute etwa, dass er noch mit 68 Jahren damit ringt, sich vom rassistischen Denken seiner Eltern zu lösen. Umgekehrt halten andere nichts von zu viel pädagogischer Überregulierung, um es mal so zu sagen, etwa wenn es um den literarischen Kanon geht. So sagte heute der Karl-May-Experte Andreas Brenne anlässlich einer Tagung über kulturelle Repräsentationen im Werk des Autors, man dürfe Mays Texte nicht auf kolonialistische und rassistische Inhalte reduzieren, und Kinder müssten selbst ethische Haltungen entwickeln können. Und noch ein anderer Autor steht seit kurzem im Fokus einer Rassismusdebatte, Wolfgang Köppen. Sein Roman Tauben im Gras sollte im nächsten Jahr Abiturstoff an beruflichen Gymnasien sein. Dagegen gibt es jetzt Protest, denn im Buch wird das rassistische N-Wort verwendet. Außerdem vertreten einige Figuren im Roman rassistische Einstellungen. Dazu sagt der Historiker und Köppen-Experte Benedikt Windkens:
Es gibt rassistische Sprache und rassistische Szenen in dem Roman Tauben im Gras. Dennoch zucke ich immer zusammen, wenn man dem Roman Rassismus vorwirft, eben weil diese Literatur nicht affirmativ ist, sondern eben kritisch die Verworfenheit der Nachkriegsgesellschaft schildern möchte. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es im Unterricht heutzutage durchaus Probleme gibt, all diese Komplexität didaktisch und praktisch zu bewältigen. Insofern ist es vielleicht weniger die Frage, ob der Roman rassistisch gemeint ist oder wie er wirkt, sondern ob das ein geeigneter Text für die Schule ist.
Ja, also nicht zu rassistisch, aber zu voraussetzungsreich, so die Einschätzung des Experten. Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gerät auch die Kunst- und Kulturszene in Russland selbst immer mehr unter Druck. Gestern wurde bekannt, dass die Leiterin des Puschkin-Museums in Moskau, Marina Loschak, ihren Posten aufgibt. Gesine Dornblüt, langjährige Russland-Korrespondentin des Deutschlandradios, sagte dazu:
Also ich glaube, was man ohne zu spekulieren schon ganz klar sagen kann, ist, wir haben wirklich einen Kulturkampf in Russland. Die Spielräume werden immer enger. Dieser Kulturkampf wird von ultrakonservativen nationalistischen Kreisen aktiv vorangetrieben gegen sogenannte Liberale, die wirklich als Feinde sehen. Und das passiert auch über deren Medien. Da gibt es zum Beispiel einen Fernsehsender Zargrad. Die haben eine Sendung, die heißt tatsächlich Kulturfront. Und die haben im Sommer letzten Jahres gegen Marina Loschak, die jetzt eben ihren Posten räumen musste oder geräumt hat, halb freiwillig, also gegen sie und ihre Tochter haben sie im Sommer gehetzt.
Denn Loschak und ihre Tochter stehen im Ruf, nicht auf dem antiliberalen Kurs der russischen Kulturpolitik zu sein. Das ist bei der nun berufenen Direktorin offenbar anders, Jelisaweta Lichatschowa. Sie arbeitete in jüngeren Jahren im russischen Innenministerium und dürfte eher kremlnah sein. Und jetzt geht es noch um 8 Haarlocken Beethovens. Sie helfen derzeit nämlich einem internationalen Forschungsteam, das Genom des Komponisten-Titans zu entschlüsseln. Dabei haben sie herausgefunden, dass Beethoven wohl schon erblich bedingt eine Veranlagung zur Leberzirrhose hatte. Und mehr, wie der Humangenetiker Markus Nöten von der Uniklinik Bonn erklärt.
Es ist ja gut dokumentiert, dass Beethoven sehr gerne und regelmäßig Wein getrunken hat. Und wir haben dann auch noch in einer Locke ein Hepatitis B-Virus nachgewiesen. Und damit haben wir eigentlich eine Situation, wo wir eine multifaktorielle Genese dieser Lebererkrankung sehr schön aus verschiedenen Risikofaktoren erklären können.
Ja, und das zusammen hat letztlich wohl zu Beethovens Tod geführt. Das ganze Gespräch mit Markus Nöten haben die Kollegen von Forschung aktuell heute geführt, nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek.
Vielen Dank, Nicole Strecker. Und jetzt haben wir unseren Kollegen erreicht, der für uns bei einer Tagung in München war in Bezug auf das Jahr 1923, das ein Schicksalsjahr für die Deutschen war. 5 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg haben nämlich französische Soldaten Rheinland und Ruhrgebiet besetzt, weil die Reparationszahlungen Deutschlands nur sehr schleppend vorankamen. Damals herrschte die Hyperinflation, die eine große soziale Krise auslöste und letztlich in eine nationalistische rassistische Aufwallung mündete, die dann zum Hitlerputsch führte. Im Münchner NS-Dokumentationszentrum will eine Tagung eine Brücke schlagen von 1923 bis heute. Sie trägt den Titel Fragile Demokratien. Geschichts-, Gesellschafts- und WirtschaftswissenschaftlerInnen sind beteiligt. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war für uns dabei. Herr Krone, ist das nicht immer auch ein bisschen gewagt, solche historischen Analogien zu ziehen?
Ja, das hat definitiv oft was Unrundes, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen. Und auch um diese Gefahren der Geschichtsrelativierung zu veranschaulichen, wurden zu Beginn dieser Tagung gleich mal einige Fotos von Demonstrationen in letzter Zeit gezeigt. Poster mit Fotos von Angela Merkel, von Xi Jinping und Wladimir Putin, jeweils mit einem Hitlerbärtchen versehen. Das sind natürlich Karikaturen, die irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen wollen, aber die natürlich kaum geschichtlich haltbar sind. Andererseits, sagt die Gastgeberin Miriam Zadoff vom NS-Doku-Zentrum, erleben die Demokratien weltweit gerade fast überall Krisen. Es gibt eine messbare Autokratisierung von Staaten, also den Trend zu weniger demokratischer Freiheit. Es gibt neue Chancen, neue Gefahren durch soziale Medien und natürlich auch sowas wie den Sturm aufs Kapitol. Und Thomas Krüger, Mitorganisator von der Bundeszentrale für politische Bildung, hat hier einen Satz von Walter Benjamin bemüht. Aus Geschichte lernen heiße, sich einer Erinnerung zu bemächtigen, wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt. Also man sieht hier durchaus, es wird die Notwendigkeit gesehen, über Geschichte neu zu sprechen, denn Gefahren, die blitzen immer häufiger auf.
Dann bleiben wir ein bisschen in der Vergangenheit. Welche Berührungspunkte zwischen Geschichte und Gegenwart kamen denn noch zur Sprache auf der Tagung? Was haben Sie gehört?
Ja, wenn man mal zum Beispiel eine Großperspektive bemüht, die hat der Historiker Daniel Hedinger aufgemacht. Der erforscht an der Universität von Kyoto die Achse Japan, Italien, Deutschland während des Faschismus. Alle drei Länder hatten faschistische Regierungsformen, ja, waren sich aber kulturell überhaupt nicht besonders nahe. Die Allianz war ein rein militärisches Zweckbündnis, das sich gegenseitig bestärkt hat. Und das hat Hedinger dann zum aktuellen Zweckbündnis Chinas mit Russland gebracht. Er hat die These geäußert, möglicherweise erhöht der Widerstand in der Ukraine gerade auch die Chancen, dass Taiwan unabhängig bleibt, wegen des abschreckenden Beispiels, das Russland gerade erlebt. Hedinger hat übrigens auch dargelegt, wie 1938 in Italien beinahe ein Putsch gegen Mussolini stattgefunden hätte. Sein Fazit, nicht nur Demokratien, auch Diktaturen sind fragil, bis zuletzt.
Aktuell sind ja die Demokratien rein statistisch gesehen tatsächlich auf dem Rückzug. Was können die Demokratien heute aus diesen Diskussionen über 1923 und 1933 lernen?
Zum einen sowas wie diese Erkenntnis, dass damals 1933 viele Deutsche nicht aus antisemitischen oder rassistischen Gründen die NSDAP gewählt haben, sondern weil sie so eine Art Ordnung in der Politik haben wollten. Das hat der Historiker Michael Wild in seinem Vortrag gezeigt. Er hat das Tagebuch einer Hamburger Lehrerin aus den Tagen der Machtübernahme durchforstet. Diese Lehrerin hat sich für die neue Regierung damals sehr begeistert, war dann aber ganz entsetzt, als plötzlich ihre deutschen jüdischen Nachbarn deportiert wurden. Wild hat daraus abgeleitet, dass man auch heute wachsam sein müsse vor rechten Parteien, denn auch wenn man in Anführungsstrichen nur Protest wählt, man bekomme eben dann auch den Hass vielfach und die Gewalt rechter Politik mit dazu.
Herr Krone, es sind ja auch Themen über den globalen Süden eingebunden ins Tagungsprogramm. Wo finden sich da denn die Bezüge zum Thema?
Ja, es geht zum Beispiel um Volkswirtschaften. 1923 war ein Jahr der Inflation. Und diesen Einfluss auf die Demokratie, die untersucht ein Autor, Dipo Faloyin, in Nigeria, einem Land mit guten Ölressourcen, Wirtschaftswachstum, aber eben auch mit einem Drittel der Bevölkerung in extremer Armut. Morgen wird es beispielsweise auch um Erinnerungspolitik gehen. Wer entscheidet, was erinnert wird? Das fragt Naita Hisho Ono, eine Politiksoziologin und Aktivistin aus Namibia. Auch das sieht man hier als wichtige Frage für unsere heutige Demokratie.
Herzlichen Dank, Tobias Krone. Über fragile Demokratien damals, 1923 und heute, diskutieren Wissenschaftlerinnen noch bis am Freitag in München. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, unter anderem die Ampel im Stimmungstief. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.